Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Extrablatt, Extrablatt, neue Koalitionskrise, Kanzler Merz schwankt, Extra-Podcast. Hatten Sie sich das so vorgestellt, Blome?
Ja, lieber Kollege Augstein, sehr schön, dass Sie das jetzt noch in alter Erinnerung an die fliegenden Händler der Papierzeitungen, die Sonderausgabe, das Neueste im Ringen um die Rente,
ja,
durch die Straßen gerufen hätte.
Ja.
Heute sind die Straßen still und wir machen einen Sonderpodcast, ja, weil man jetzt sagen muss, in dieser Stadt, erzähle ich Ihnen jetzt von hinter den Kulissen, in dieser Stadt läuft das V-Wort um. Und das V-Wort ist nicht Vogelmist oder Frühstückscafé, sondern das V-Wort ist Vertrauensfrage. Im aufgeribbelten Rentenstreit, den wir gleich nochmal kurz zusammenfassen werden, ist offenkundig der Bundeskanzler bereit oder denkt zumindest darüber nach mit seiner Fraktion der CDU-CSU bzw. der Führung, ob er im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellt und damit das besagte Rentenpaket verbindet, damit jeder weiß, wenn er gegen dieses Rentenpaket stimmt, aus den Reihen der Koalition, er seinem Kanzler direktement das Misstrauen ausspricht. Das kann letal ausgehen, ist ein Risiko. Kann letal ausgehen, kann den Laden auch zusammenhalten, aber ist schon krass. Vertrauensfrage nach 6 Monaten.
Ich finde das Politikgeschäft immer wieder so toll, auch wegen der Worte, die einem dort begegnen. Ja, also die Regierungserklärung zum Beispiel erklärt ja auch nicht die Regierung, sondern da erklärt sich sozusagen der Regierende. Und bei der Vertrauensfrage frage ich mich jetzt auch, wer fragt er, ob ihr mir noch vertraut vertraut er sich selber oder er stellt das Vertrauen sozusagen in Frage. Ja, aber in der Tat, wenn man nach 6 Monaten das Vertrauen in die eigene Regierung offensichtlich verloren hat und es in Frage stellen muss und danach fragen muss, sag mal, vertraut ihr mir eigentlich noch, dann ist es irgendwie auch komisch. Es ist diese Regierung hat es geschafft, sich noch schneller zu zerrütten als die Ampel. Das ist schon echt bemerkenswert, muss man sagen. Aber ich glaube,
ja,
weil wir ja einen Sonderpodcast machen, ganz kurz, wir sind so eine Art ARD-Brennpunkt jetzt. Ja? Also wir sind jetzt der ARD-Brennpunkt. Wir sind der RTL-Brennpunkt. Ich glaube, wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz nochmal erklären, worum es geht. Und da das Thema Rente irre kompliziert ist und Sie auch biografisch dichter dran sind als ich, um es jetzt mal so zu sagen, verstehen Sie auch mehr davon. Und ich bitte jetzt den Kollegen Blome, unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, worum geht es eigentlich?
Es geht um enorm viel Geld. Es geht um enorm viel Steuergeld, weil die Rente, die ja jeden Monat ausgezahlt wird an 21 Millionen Rentner, zu einem guten Teil aus Steuergeld finanziert wird, weil die Beiträge der derzeit arbeiten dafür nicht reichen würden. Also wir reden über enorme Summen von Steuergeld. Und wir reden über eine Absprache im Koalitionsvertrag, die da lautet, zum einen bis 2031 halten wir eine sehr komplizierte Rechengröße, die den Durchschnittsverdienst der aktuellen Arbeitnehmer mit dem Durchschnittsrentenbezug der aktuellen Rentner in Bezug setzt, bei 48%. Die Zahl kann man gleich wieder vergessen. Es geht nur um die Frage, ob die Zahl sinkt oder steigt. Teil des Rentenpaketes ist auch eine Mütterrente im Kostenaufwand von 5 Milliarden Euro pro Jahr für Mütter, die Kinder geboren haben vor dem Jahr 1992. Dafür gibt es einen weiteren halben Rentenpunkt. Das ist die Vollendung der sogenannten Mütterrente.
Okay, stopp. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wenn man den Kollegen Blome bittet, das Problem kurz zu beschreiben, schafft er es nicht. Sie reden jetzt schon so lange und Sie haben immer noch nicht das Problem beschrieben. Sagen Sie doch einfach mal, worum geht der Streit? Worum geht der Streit?
Naja, dieses Mal, Augstein, soll ja auch Sie verstehen, worum es geht. Darum muss man ein bisschen weiter ausholen. Sie wissen das.
Oh Gott.
Letzter Punkt.
Ist das langweilig?
Letzter Punkt ist, dass in dem Vertrag, Koalitionsvertrag, eigentlich nicht wirklich festgelegt ist, wie es nach 2031 weitergehen soll, weil dafür eine große Rentenkommission einberufen werden soll, die das dann klärt. Aber die SPD hat es geschafft, einen Passus einzubauen und die CDU-CSU-Seite hat es geschluckt, der für diese Zeit, für die 30er Jahre dieses Jahrhunderts, eine Vorfestlegung trifft, die ungefähr 120 Milliarden Euro zusätzliches Steuergeld nötig machen würde. Und dagegen stehen jetzt die jungen Abgeordneten von CDU, CSU auf. Gegen diese Vorfestlegung für das nächste Jahrzehnt. Sehr viel Geld und ein Grundsatzstreit. Wer zahlt hier eigentlich die Zeche? Immer nur die Jungen oder vielleicht auch die Alten? Und eines möchte ich noch hinzufügen. Die Arbeitsministerin, die diesen Gesetzvorschlag gemacht hat, der CDU untergejubelt hat, wenn man so will, lügt, wenn sie sagt, wer an diese Haltelinie, an diesen Prozentsatz geht, der kürzt die Renten. Das hat sie im Bundestag gesagt und sie hat den Deutschen Bundestag dabei angelogen.
Ganz kurz, lieber Kollege Blome, wie schafft denn die SPD es, den hochprofessionellen Regierungsprofis von der CDU etwas unterzujubeln? Wie geht das denn?
Finde den Fehler in diesem Satz. Und ich glaube, es ist das Wort hochprofessionell. Denn in der Tat ist es der SPD-Seite, also der Arbeitsministerin, die da, was das Rentenniveau und die Kürzung angeht, gelogen hat, geglückt, diese Vorfestlegung, von der ich vorhin sprach, weit über 100 Milliarden Euro teuer in den 30er Jahren, da reinzuschreiben, vermittelt eine Umwegformulierung, und da erspare ich Ihnen jetzt die Details. Das hat offenkundig der Kanzleramtsminister, Klammer auf CDU, der Fraktionsvorsitzende von CDU, CSU, Klammer auf CDU und diverse andere Experten nicht überrissen. Peinlich, peinlich. Jetzt hat man so eine.
Stimmt das echt? Meinen Sie es echt? Ist das wirklich passiert? Jetzt mal ganz kurz mal Spaß.
Ich glaube, die haben die Tragweite des Passus nicht vollständig verstanden. Sie haben dann, blöderweise, jenen jungen Leuten, die sie seit Wochen intern sehr fair, sehr zurückhaltend darauf hinweisen, nicht zugehört. Und mithin die Größe des Problems, das jetzt politisch entstanden ist. Oh, uns fehlt die Mehrheit, verdammte Hacke. Und zwar schon wieder auf Seiten der CDU-CSU-Fraktion, nicht richtig kommen sehen. Und nun ist guter Rat teuer. Einen Punkt haben allerdings.
Aber das kann doch gar nicht sein.
Ja.
Na, ich muss ganz kurz festhalten. Entschuldigung, weil als wir überlegt haben, ja, auch jetzt nochmal kleiner Blick hier in unsere Werkstattkiste, machen wir einen Sonderpodcast zu diesen Ereignissen, ja oder nein? Meine erste Reaktion ist immer beim Thema Rente, um Gottes Willen nein, weil ich finde das Thema so schrecklich, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme mit dem Thema nicht klar, ich finde das so zäh und irgendwie unattraktiv und so. Ich weiß, es betrifft Millionen von Menschen, aber ich will irgendwie, hat das Thema irgendwie, finde ich nicht so sexy, um es jetzt mal so zu sagen. Die Vorstellung aber, dass schon wieder in dieser Regierung ein so schwerer handwerklicher Fehler passiert, das finde ich irgendwie faszinierend und auch unverständlich und auch auf eine merkwürdige Weise beunruhigend. Und Sie haben es jetzt ja eben, vielen Dank jetzt mal dafür, aber jetzt ohne Ironie, danke, dass Sie das jetzt nochmal so klar formuliert haben. Das heißt, die Spitze dieser Regierung und der Partei hat gar nicht verstanden, was sie da unterschreibt. Irgendwelche jüngeren Kollegen haben es verstanden, haben gesagt, Leute, Vorsicht, da lauft ihr in ein echtes Problem hinein. Und dann haben die nicht mal zugehört.
Ja.
Ganz kurz in der Klammer. Sind diese Leute wirklich kompetent zu regieren?
Dazu gibt es zwei Antworten. Und jetzt ohne Witz und Scherz. Zum einen.
Ja, ohne Polemik, weil es ist ja wirklich auch eine kleine Katastrophe, die da gerade passiert.
Zum einen erklären der Fraktionsvorsitzende von CDU, CSU, der Bundeskanzler etc., alle diesen Kompromiss, diese Unterschrift, wenn man so will, verteidigen, dieses Gesetz, dass es ja eine Kommission geben wird, eine große Rentenkommission, die alsbald eingesetzt wird, um richtig groß einmal nochmal durchzumischen und zu überlegen, wie machen wir das Ding namens gesetzliche Rente, ein zentraler Baustein des sozialen Friedens, überhaupt keine Frage. Zukunftsfest, so blöd das klingt, dass es eben in den 30er, 40er und 50er Jahren stehen bleibt, obwohl die Boomer in Rente gehen und dann noch eine ganze Weile zu leben gedenken, wie auch ich ehrlich gesagt. 1, 2, 3 auf Holz geklopft. Diese Rentenkommission wird natürlich das Recht haben zu sagen, was ihr da für 2030 vorfestgelegt habt, interessiert uns überhaupt nicht. Das ist vollkommen Schnurz. Das nehmen wir mal schön vom Tisch. Das kann man sich so vorstellen. Es ist halt nur nicht sicher. Es gibt diese Vorfestlegung jetzt, die wollte man nicht haben. Und trotzdem kann der Bundeskanzler sagen, ja, Moment mal, aber die steht ja unter dem Vorbehalt dieser Kommission de facto. Das reicht den Jungen aber nicht mehr, weil sie um das, den Jungen bei CDU, CSU, nicht mehr, weil sie um das Verhandlungsgeschick der SPD wissen. Und jetzt würde ich gerne einen Punkt hinzufügen. Wir reden jetzt über handwerkliche Fehler, über schlechte Kommunikation, falsche Risikowahrnehmung, was rollt da auf uns zu seitens der CDU-Seite? Stimmt. 100% recht, ich gebe Ihnen 100% recht. Das ist aber die B-Note. Worüber wir nicht reden oder zu wenig reden, ist, dass die SPD eine katastrophale Rentenpolitik vorschlägt und auf einem Umweg über dieses Gesetz auch noch perpetuieren will. Eine katastrophale Rentenpolitik. Weil sie glauben, das sei ihr letzter Punkt, mit dem sie punkten können.
Ja, Sie haben recht, darüber reden wir nicht. Das liegt natürlich daran, und das ist auch gut, dass Sie mich daran jetzt nochmal erinnern, dass ich zum Beispiel die SPD ja längst abgeschrieben habe. Die SPD ist im Grunde eine merkwürdig untote Partei, die auf eine unheimliche Art und Weise die Regierungstechnik offensichtlich beherrscht, denn das ist ja alles sehr professionell und die haben jetzt auch ihre Fraktion viel besser im Griff als die CDU. Die CDU verhält sich ja inzwischen so wie die SPD in ihren schlimmsten Zeiten oder wie ganz am Anfang.
Wie die Grünen.
Die Grünen früher, ja, behaken sich, die verschiedenen Flügel der CDU flattern nicht mehr gemeinsam im Takt, der Rechte, der Linke und in der Mitte und so weiter. Aber die SPD ist irgendwie gruselig, weil ich halte diese Politik, obwohl ich ja SPD-Mitglied bin, wenn ich das nochmal sagen darf, und mich auch tatsächlich immer noch als Linken begreife, halte ich diese Politik für falsch. Diese Rentenpolitik, die die SPD da macht, halte ich für verheerend. Denn ehrlich gesagt, Leute, wo soll die Kohle denn herkommen? Wir zahlen ja jetzt schon fast 20% des Bundeshaushalts, geht ja in den Rentenzuschuss, fast 20%. Wohin soll denn dieses Geld noch steigen? Dieses Rentensystem beruhte auf einem demografischen Modell der Gesellschaft, was halt lange schon nicht mehr funktioniert. Und das weiß man auch. Und ehrlich gesagt finde ich das verantwortungslos und auch unfassbar kurzsichtig von der SPD, uns diese Politik zuzumuten. Ich bin strikt dagegen und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich froh bin, dass es die Junge Union gibt und dass diese Junge Union Leute hier so hartnäckig sind. Ich habe das Interview, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, über das Interview, was ich gelesen habe mit dem Chef der Jungen Union. Er ist offensichtlich einfach ein kluger Mann. Da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Und wir reden immer von dieser jungen Gruppe in der Unionsfraktion. Das sind 18 Mitglieder, die waren 35, als der Vertrag unterschrieben wurde, der Koalitionsvertrag. Dann ist man da sozusagen drin. 18 Mitglieder. Wenn die alle gegen dieses Rentenpaket stimmt, dann kommt es im Bundestag nicht durch. Das ist ganz einfach. Und da geht es hier.
Ich glaube dazu
jetzt.
Augstein, lieber Augstein, ja? Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal auf die SPD und warum sie sich in dieser Rentenpolitik so sehr wiederfindet, dass sie so sehr daran festhält. Und die Folgen, fliegt die Regierung in die Luft, ja, nein, weiß nicht, kommen wir gleich noch. Ich glaube, die SPD, und jetzt mache ich natürlich gerne, aber total elegant Werbung für ein Buch, das ich unlängst geschrieben habe. Ich glaube, die SPD ist, ohne es recht zu merken, Gefangene ihrer eigenen Erzählung. Und die eigene Erzählung in puncto Rente lautet, alle Alten sind arm. Jeder Cent, jeder Euro, jede Milliarde, die in die Rente fließt, ist gut, weil sie die Armut bekämpft und damit die Gesellschaft gerechter macht. Das ist die große Wahrnehmung, aus der dann so Sätze kommen wie der von Olaf Scholz: Wenn Sie Rentenkürzungen haben wollen, werden wir darüber Wahlkampf führen. Das war kurz nachdem die Regierung auseinandergebrochen war. Bärbel Baas, SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin inzwischen, sprach auch davon: Wer die Rente kürzen will, der soll es doch einfach sagen. Wer sich an der Haltlinie vergreift, also an diesem Prozentwert, der soll doch sagen, dass er die Rente kürzen will. Also, ich glaube noch nicht einmal, dass selbst den prominentesten SPD-Politikern bewusst ist, dass sie eine Erzählung immer weiter fortschreiben, die sie immer weiter in diese Richtung zwingt und immer größere Zuschüsse nötig macht, obwohl es halt gar nicht stimmt. Niemand redet von Kürzungen. Es geht maximal darum, dass die Rente etwas weniger schnell steigt. Und diese dämpfenden Faktoren hatte die SPD zu früheren Zeiten selbst beschlossen und hat sie jetzt außer Kraft gesetzt und will sie für ewig außer Kraft setzen. Also, es trägt die eigene Erzählung dieser Partei, die Partei davon, und zwar ins Aus.
Blome, was den Zustand, was die Frage angeht, ja, sind die Rentner in Deutschland zu arm oder nicht zu arm? Oder haben die in Wahrheit alles irgendwo verstecktes Vermögen, eigene Wohnungen und irrsinnig viele Autos, die sich früher gekauft haben? Und die kommen dann immer in diese ganzen Berechnungen nicht mit rein und so. Ich kenne ja da ihre Thesen. Darüber will ich jetzt mit Ihnen gar nicht reden. Aber eine Sache ist doch klar. Egal, ob die Rentner zu arm sind oder nicht zu arm sind, also egal, ob die SPD recht hat oder ob sie nicht recht hat, das Land kann sich die jetzige Ausstattung der Rentner in der Zukunft nicht mehr leisten. Und das ist das, was mich bei der SPD so wundert. Und deshalb ist es auch gar nicht so wichtig, ob ich Ihnen jetzt zustimme in Ihrer Analyse über die Lage der Rentner oder nicht. es ist objektiv richtig, dass wir es uns nicht leisten können, so weiterzumachen. Und wenn die Junge Union jetzt darauf hinweist, dass wir in diesen 30er, 40er Jahren da in zusätzliche Kosten von 120 Milliarden Euro reinlaufen, und wir sehen ja jetzt schon, wie schwierig es ist, den Laden am Laufen zu halten, weil das mit dem Wachstum nicht funktioniert, weil die strukturellen Bedingungen sozusagen des wirtschaftlichen Wohlstands in Deutschland weggebrochen sind, dann ist es natürlich verrückt, diese Kosten sich jetzt aufzubürden.
Ja.
Beziehungsweise es ist nicht verrückt.
Sie haben ja recht.
Sondern es ist politisch feige. Die Wahrheit ist natürlich, es ist doch den Leuten heute von der SPD scheißegal, ob das in den 30er oder 40er Jahren passiert. Da kommt der Punkt, den Sie eben gesagt haben. Es ist das Letzte, was Sie haben, was Sie Ihrer Klientel noch vorzeigen können. Und das ist das eigentliche Problem der SPD, dass sie nichts anderes hat als ein auf tönernen Füßen stehendes Zahlenwerk, um überhaupt ihre Existenzberechtigung zu machen.
Augstein, aber zu einem Teil sind sie jetzt gerade selber, ohne es zu merken, und das finde ich das Interessante und gar kein Vorwurf, sondern nur Beobachtung, selber auf diese Erzählung eingestiegen, als sie sagten, die jetzige Ausstattung können wir uns nicht mehr leisten. Das klingt, und wenn ich Rentner wäre, würde ich das auch so verstehen, als wollten sie mir etwas wegnehmen, was ich schon habe. Also als hätte ich an irgendeinem Monat, in irgendeinem Jahr weniger in der Tasche als Rentner, mit der gesetzlichen Rente allein betrachtet, als vorher. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und ich verstehe die SPD nicht, warum sie diese Erzählung, die es eher selber schwieriger macht, die kluge Politik zu finden, immer weiter selber erzählt. Und das Problem ist, damit könnte man sie in der Opposition auch selber zugange sein lassen und irgendwie das klären. Aber sie regiert halt mit. Und sie regiert in einer Regierung mit von Friedrich Merz, der deutlich mit CDU, CSU deutlich größer ist als die SPD. Aber insgesamt haben die halt nur 12 Stimmen Mehrheit. Das heißt, auch die SPD hat einen unfassbar langen Hebel in der Hand, wie sie an anderer Stelle schon unter Beweis gestellt hat. Also, was bedeutet, dass sich die SPD, übrigens die CSU mit ihrer Mütterrente ganz genauso, die ist halb so teuer, aber immerhin auch noch hündisch teuer, in ihren eigenen Nebelwänden verrannt haben. Denn bei der CSU ist es ja ganz genauso. Da denkt man ja auch, die Mütterrente rettet uns das nächste Mal bei der Wahl 40-45%. So ein Quatsch. Also was bedeutet das für diese Regierung, dass sie zwei Teile haben, die in einem zentralen Politikfeld die komplette Orientierung verloren haben?
Na, es bedeutet, dass wir einen schwachen Kanzler haben, würde ich mal sagen. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass Herr Spahn als Fraktionschef offensichtlich unzuverlässig ist und vielleicht seine Arbeit gar nicht gut machen kann oder auch nicht gut machen will, darüber reden wir vielleicht gleich noch, sondern es ist ja ein Kanzler da, der den Laden nicht in den Griff hat. Es gilt eben, so wie schon bei Olaf Scholz, der gesagt hat, wer Führung bestellt, kriegt sie, und dann stellt sich raus, nee, stimmt nicht, gibt keine Führung. Hier offensichtlich genau das Gleiche. Ich meine, Merz hat das Problem nicht kommen sehen. Jetzt findet er keine Lösung für das Problem und da muss ihm seine Erziehungsministerin Frau Prien zur Seite springen, die sagt, naja, vielleicht können wir es auch einfach irgendwie verschieben und irgendwie morgen nochmal drüber reden. Und
aber Entschuldigung für den Einschub, aber das sagt mehr über die politische Intelligenz von Frau Prien, der Ministerin, als über alles andere. Denn natürlich können sie das nicht verschieben.
Ich fand es rührend. Ja,
sie können ja nicht einfach eine riesengroße Entscheidung verschieben, weil sie sich nicht einig sind.
Also die Demontage der Kanzlerfigur Merz ist jedenfalls schneller erfolgt, als ich das befürchtet hatte, muss ich echt sagen. Ich hatte Zweifel, dass das klappt, Sie erinnern sich daran, aber dass das so schnell nicht klappen würde, das überrascht mich jetzt. Also, dass der Mann offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses Gefüge der Regierung zusammenzuhalten und dass er nicht in der Lage ist, solche Probleme kommen zu sehen, ist einfach ein Riesending. Und ich meine, wenn wir uns jetzt nochmal erinnern an die Ära Merkel, das ist ja genau sozusagen, das ist sozusagen das Historische an der Figur Angela Merkel war, dass sie eine so wahnsinnig gute Politikerin war. Meiner Meinung nach völlig uninteressiert an irgendwelchen Inhalten. Die hatte kein Ziel, außer im Amt zu sein. Aber vielleicht ist das für eine Demokratie auch schon völlig ausreichend, für so eine westliche, fortentwickelte Demokratie, dass da jemand ist, der sagt, ich beherrsche das politische Handwerk perfekt. Das hat sie, glaube ich, wirklich. Und worum es geht, ist eigentlich egal. Und Merz beherrscht halt das Handwerk nicht. Deshalb hat er eben auch einen Fraktionsvorsitzenden, auf den er sich nicht verlassen kann. Ja, Merkel konnte sich immer auf Kauder verlassen, ein loyaler Fraktionsvorsitzender. Merz hat einen illoyalen Fraktionsvorsitzenden und selber keine Regierungserfahrung. Und das zerfällt ihm zwischen den Händen. Deshalb, wenn er eine
Ich sag noch einmal was zu Angela Merkel, weil sich auch bei Ihnen immer wieder die Mantra, wiederholt, die hätte ja nie was gemacht und das Einzige wäre der Machterhalt gewesen und da sei sie halt super Profi gewesen. Die Erzählung stimmt nicht, sie ist mindestens unvollständig, weil, gerade bei der Rente fällt das auf, weil die letzte große, wirkliche Rentenreform, die es gegeben hat, kam unter Angela Merkel. Übrigens auch mit der SPD zusammen. Aber eben mit einer anderen SPD, mit der Müntefering-SPD von damals. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Sie können schon Rentenreformen machen. Sie brauchen halt eine Mehrheit dafür. Die CDU hatte nie eine Mehrheit dafür. Das kleine Fenster mit der FDP können wir gleich mal vergessen. Diese 4 Jahre, die nach 2 Jahren in Wahrheit schon zu Ende waren. Also, und trotzdem ist es Angela Merkel geglückt, eine große, große Rentenreform hinzustellen mit der Rente mit 67. Und jetzt ist der Zeitpunkt wiedergekommen und nun müssen wir uns fragen, warum geht das nicht? Weil der Kanzler nicht will oder weil die SPD nicht will? Alles, was sie Friedrich Merz vorwerfen, stimmt ungefähr. Aber das ist nicht der Kern des Problems. Und der ist mir wichtig. Der Kern des Problems ist in diesem Fall die SPD, mit der offenkundig keine richtige Rentenreform zu machen ist. Im Gegenteil.
Gut. Pass auf, was passiert jetzt? Sie haben gesagt, das Wort Vertrauensfrage geht um. Ich habe am Wochenende gelesen, also ich lese ja auch immer die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ja, also ich habe ja sowieso mein ganzes Wissen nur aus der Zeitung. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat auf der Seite 1 ein Format seit einigen Monaten, ich weiß nicht wie lange, was echt lustig ist und spannend ist. Da werden immer so Themen aus dem Berliner Politikbetrieb mit so abstrakten Figuren so formuliert und vorangetrieben. Ja, jetzt das Thema, was passiert eigentlich nach dem Koalitionsbruch? Und dann redet, also ist oft der Kollege Buchsteiner, redet dann immer mit irgendwelchen Leuten, die anonym natürlich nur praktisch sich nicht zitieren lassen. Und dann wird immer die Geschichte so gedreht. Haben Sie eben gebrummt?
Wie es Jochen Buchsteiner haben möchte?
Haben Sie jetzt eben gebrummt? Oder geknurrt? Ja. Oder was? Ich will Ihnen da jetzt in Ihrem alpha-journalistischen Platzhirschgehabe nicht zu nahe treten. Aber ich lese diese Texte jedenfalls sehr, sehr gerne, weil man irgendwie das Gefühl hat, man guckt so in so eine Glaskugel so ein bisschen. Und mir macht das jedenfalls Spaß, so am Sonntag beim Kaffee.
Ja.
Ich also gestern praktisch gelesen, diese Regierung, wenn sie denn zerbricht, zerfällt, ja. Also wenn sozusagen diese jungen Abgeordneten verweigern ihre Zustimmung, die SPD zieht sich aus der Regierung zurück. Was macht Friedrich Merz? Er bleibt Minderheitenkanzler, weil er sagt, ich bin für 4 Jahre gewählt, das ziehe ich durch. Er bleibt Kanzler einer Minderheitenregierung und jetzt kommt und lässt sich auch von der AfD tolerieren. Und in Wahrheit ging der ganze Text nur darum. Und das fand ich spannend. Finden Sie nicht auch?
Ja. Ich fand's auch spannend und habe, nachdem Sie mir das ja auch gestern schon gesagt haben, was das für ein toller Text ist, den tatsächlich mal gelesen und habe nur eine einzige Frage gehabt. Warum sollte die Opposition einen Minderheitskanzler nicht sofort mit einem Misstrauensvotum überziehen, dass er nicht überlebt? Denn er hat ja keine Mehrheit mehr, weil die SPD nicht mehr mitstimmt. Jetzt kommen Sie.
Wie, dann stimmt halt die AfD mit ihm. Die Abstimmungen sind doch nicht namentlich. Der kriegt dann einfach genug Stimmen.
Genau.
Ja.
Und im Übrigen, selbst wenn sie es versuchen würden, wäre am Tag drauf die CDU gespalten und im Eimer. Und dann ist endgültig Schluss. Also eine Minderheitsregierung, finde ich, hat große Hürden, beziehungsweise ist einfach de facto unmöglich.
Aber das ist doch der Punkt, um den es eigentlich geht. Egal, Minderheitenregierung hin oder her. Die Frage, die im Hintergrund liegt und immer größer wird sozusagen, so die sozusagen als Gespenst immer weiter wächst, ist, gibt es nicht so eine Art historische Entwicklung, so eine Art historische Dynamik, die die CDU in Richtung der AfD treibt, so oder so? Wenn Sie gucken, wie es an den Rändern, auch an den publizistischen Rändern, an den Rändern der wissenschaftlichen Debatte, der Soziologie, der Forschungsinstitute und so, mehren sich jetzt die Stimmen, oder vielleicht werden sie auch nur vermehrt gesammelt, die dahingehen, die CDU muss das Wort rechts wiederfinden, die CDU muss die Brandmauer in Frage stellen, die CDU muss versuchen, die AfD zu zivilisieren. Ich sammle nur Stimmungen, ich sammle nur
absolut
halbe Zitate. Ganz kurz, ich habe wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt. Man hat den Eindruck, als wohne man einer historischen Entwicklung bei, die praktisch unaufhaltsam ist. Nämlich die Entwicklung, dass die CDU und die AfD zusammengetrieben werden. Und hier haben wir geradezu eine Beschleunigung dieser Entwicklung. Das ist so, als würde sich dieser Prozess jetzt plötzlich beschleunigen. Und natürlich halte ich es für total realistisch, dass am Schluss die CDU mit der AfD etwas zusammen macht. Und in diesem Buchsteiner Text, da steht doch schon die Frage drin, wie viele Leute, Sie sagen, die CDU spaltet sich dann. Haben Sie neulich schon gesagt, jetzt haben Sie es einfach wiederholt. Das ist für Sie ganz klar, die CDU spaltet sich dann. Stimmt das wirklich? Sind Sie sicher, dass sie sich spaltet? Vielleicht verliert die CDU nur 20% ihrer Leute. Vielleicht verliert sie nur die 6%, die damals Anfang des Jahres nicht mitgestimmt haben. Das waren ja 6% aus den eigenen Reihen, die, als es mit der AfD um die Migrationsfrage ging. Also vielleicht stimmt das gar nicht, dass die CDU sich spaltet, lieber Kollege Blome.
In jedem Fall würde der Teil, der dann bei der CDU von der Fahne geht und sagt, das machen wir nicht mit, jetzt reicht's, so groß sein, dass in jeder Regierung, die sich bilden müsste, in jeder Konstellation zum Regierung, die AfD plötzlich der Chef ist. Also, sie riskieren nicht nur ihren Kanzler, sie riskieren auch die Dominanz im rechten, rechts der Mitte Lager bis hin zu den Rechtsextremen. Das finde ich ist ein vergleichsweise hoher Preis. Und vor allen Dingen, für was eigentlich? Ich bin ja immer noch ein Anhänger des Satzes, die Wahrheit ist auf dem Platz. Und jetzt nehmen wir die Rente, um die es ja hier eigentlich geht, und schauen uns für eine Sekunde die Rentenpläne der AfD an. Das braucht in Wahrheit auch nur eine Sekunde, denn die sind sehr überschaubar. Die sagen einfach, scheiß drauf, wir verdreifachen oder verdoppeln oder vervierfachen den Steuerzuschuss. Okay, vorher haben wir den Leuten auch noch die Steuern gesenkt, klar. Das Geld haben wir irgendwo hergezaubert. Also, die wollen die Renten deutlich drastisch erhöhen, was den Zuschuss, über den wir hier die ganze Zeit reden, aus den Steuersäckeln in die Rentenkasse, wahrscheinlich für 2- bis 3-fachen würde. Also das, was die junge Union da gerade versucht zu verhindern, käme doppelt und dreifach und noch viel schlimmer mit der AfD zurück. Und dafür wollen sie ihre Seele, ihren Kanzler und ihre Mehrheit verkaufen. Oh, this is not a smart move.
Ja, ist komisch, nicht? Weil, und da sollte man meinen, weil es jetzt schon so aussieht, als sei es kein, als wäre es kein smarter Move, machen die das doch dann bestimmt nicht. Hm. Ich weiß nur nicht, ob man nicht, wenn man den dreien von der Tankstelle, von der Ampelregierung an diesem 6. November, wo denen sozusagen der Laden um die Ohren geflogen ist, wenn sie den Tag vorher gesagt hätten, morgen fliegt euch der Laden um die Ohren, weil ihr irgendwie keinen Bock mehr habt, weil ihr es nicht mehr zusammenkriegt. Da hätten die auch gesagt, das wäre aber überhaupt kein smarter Move, wenn wir das machen würden. Das ist ja genau das, wovon ich gerade spreche, Blome, dass es offensichtlich Dynamiken gibt, und das macht das Thema ja so spannend, die die Menschen treiben in Situationen und in Entscheidungen, die eben nicht smart sind.
Ja, wenngleich sie eben ja völlig zu Recht gesagt haben, dass gerade die Führung der Jungen Union um Johannes Winkel eben smart ist. Die haben das ganz in Ruhe vorgetragen. Das sind smarte Leute, die auch das natürlich abschätzen werden müssen. Und ich wage jetzt mal folgenden Tipp oder folgende Einschätzung, lieber Kollege Augstein. Möglicherweise wünscht sich diese junge Gruppe, die da die 18 Abgeordneten stellen bei der CDU-CSU, so etwas wie eine Vertrauensfrage, weil dann können sie einlenken. Dann können sie eben doch all den Zusicherungen ihres Bundeskanzlers und so weiter Glauben schenken. Mit dieser Rentenkommission lösen wir das am langen Ende dann doch wieder richtig auf, in eurem Sinne. Und jetzt könnt ihr bei der Vertrauensfrage die an erste Stelle stellen und eure Rentenbedenken für eine Sekunde nach hinten. Das wäre möglicherweise der Weg. Ich will gar nicht sagen vom Baum, weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass die junge Union auf den Baum geklettert ist. Die waren die einzigen, die mit den Füßen auf dem Boden geblieben sind, anders als CSU und SPD. Aber es wäre die einzige Möglichkeit für die zurückzufinden und zu vermeiden, dass das passiert, was sie beschrieben haben, nämlich die Regierung scheitert und dann wirklich guter Rat teuer ist.
Okay, kann man machen, aber dann... Das ist so ein bisschen so wie bei dem Telefonjoker, oder? Ich meine, so viele hat man davon nicht. Also den einen
der
hat dann
weg, ja.
Den hat Merz dann gezogen. Und nächstes Mal war es das dann. Und das nach einem halben Jahr. Da hat es noch viel, viel Strecke vor sich. Da hat er den Telefonjoker früh gezogen dann.
Ja, und das wird doch dann eine wieder mal paradoxe, vielleicht sogar leicht zynische, mindestens bitterböse Pointe der Geschichte und seiner Zeitläufte, dass Friedrich Merz dann auf den Weg von Gerhard Schröder geht. Und die Vertrauensfrage stellt, hat Schröder zweimal gemacht, einmal für die Agenda 2010, Hartz IV und einmal für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, weil er seine rot-grüne Truppe damals disziplinieren musste. Und jetzt geht Friedrich Merz denselben Weg, um seine Truppe zu disziplinieren. Der einzige Haken ist, die Agenda 2010
ja, eben.
War richtig. Der Afghanistan-Einsatz fand ich auch richtig, auch im Rückblick noch. Und diese Rentenpolitik ist falsch.
Ja, aber ich danke, dass Sie das jetzt gesagt haben, sonst hätte ich es nämlich machen müssen, weil der Vergleich zwischen Merz und Schröder ist natürlich echt übel, weil Schröder, der jetzt, wo man ja Angst hat, man würde beobachtet, wenn man ihm die Hand gibt, hätte ich übrigens nicht, wegen seiner Russland-Connection, war natürlich...
Toll, Sie sind wirklich ein sehr mutiger Mensch. Sie würden ja, Gerhard Schröder die Hand geben.
Ich würde Gerhard Schröder die Hand
geben. Ich bewundere Ihren Mut.
Ja, es war okay. Ich entschuldige mich für dieses missglückte Bild. Ist ja schon gut. Man redet manchmal auch Unsinn, wenn der Tag lang ist. Tatsache ist aber, dass Schröder tatsächlich ein großer und bedeutender Kanzler war, weil er nämlich sein persönliches politisches Überleben in die Waagschale geworfen hat und dann am Schluss sozusagen auch verloren hat für das, was er richtig fand. Und das macht ja Merz eben nicht. Ich meine, der Herbst der Reformen wird offensichtlich hier zum Winter der Unzufriedenheit, weil es gibt gar keine Reformen. Und die ganzen großen Probleme, die anstehen, traut er sich gar nicht anzugehen oder er schafft es mit seinem Koalitionspartner nicht. Letztlich spielt das aber gar keine Rolle, lieber Kollege Blome, ob er es sozusagen nicht im Kreuz hat oder ob er seinen Koalitionspartner dazu nicht überreden kann. Denn es ist ja seine Kanzlerschaft, um die es da geht. Und die sieht bisher echt düster aus.
Das stimmt nicht. Die Bilanz ist wesentlich besser, weil sehr, sehr viele Dinge aus dieser Regierungsvereinbarung, aus diesem Koalitionsvertrag schon beschlossene Sachen sind, aber natürlich noch lange nicht wirken können. Noch einmal, die haben sehr viele, auch ziemlich gute Gesetze beschlossen, vieles aus ihrem Koalitionsvertrag auch schon ins Gesetzblatt gebracht, aber es wirkt halt noch nicht. Die Bilanz ist in Wahrheit gar nicht so schlecht. Sie begraben es halt nur immer wieder unter völlig unnötigen Streitigkeiten. Und bei der Rentenpolitik letztlich darunter, dass sie, bevor sie wirklich an eine Reform gehen wollen, die hoffentlich sich mit der Agenda 2010 oder so etwas messen kann, zumindest bei der Rente oder mit der Rente mit 67 sich messen kann, gehen sie noch einen Zwischenschritt. Und die SPD und damit die ganze Regierung ist drauf und dran, auch die CSU, diesen Zwischenschritt in die falsche Richtung zu gehen. Das ist das Problem, in das sie jetzt, oder der Graben, in den sie jetzt fallen. Und ich bin sehr gespannt, lieber Kollege Augstein, wie das bis Donnerstag, wenn wir uns wieder hören, so weitergegangen sein wird.
Ja, dann wünsche ich Ihnen bis dahin eine gute Zeit auf dem Golfplatz und wir reden dann am Donnerstag weiter. Danke und tschüss.
Tschüss.